die Zukunft. Und die Zukunft ist halt nicht in 10 Jahren oder in 20 Jahren oder sonst irgendwas, sondern rein, wenn man sich das Gehirn anguckt, dann ist die Gegenwart in unserem Gehirn ist 15 Sekunden lang. Alles, was wir ab Sekunde 16 nicht mehr machen oder anders machen oder sowas, das ist schon Zukunft.
Herzlich willkommen beim Podcast Weiterdenken von und mit Svenja Hofert. In meinem Podcast geht es um die Psychologie der Veränderung. Um die Frage, wie können wir Veränderung so gestalten, dass sie positiv für die Menschen wird. Mein heutiger Gast im Studio ist Andreas Ollmann. Andreas ist Unternehmer, Gründer und Geschäftsführer der Hamburger Ministry Group. Ich habe ihn bereits vor 10 Jahren das erste Mal interviewt, damals für mein Buch Agiler Führen. Andreas ist alles andere als naiv, er ist sehr kreativ. In der Art und Weise, wie er Themen in sein Unternehmen bringt und darüber hinaus. Und der Schwerpunkt in unserem Gespräch, der dreht sich um eine Demokratie-Initiative. Sei gespannt auf die nächste Stunde.
Andreas, es ist 10 Jahre her, da saßen wir in Hamburg zusammen und damals, oder vielleicht sogar länger, damals ging es um ein Interview zu meinem Buch Agiler Führen, was jetzt inzwischen in der 3. Auflage ist. Und das Thema Agilität hat sich ja, ich weiß gar nicht, würde mich gleich interessieren, was deine Einschätzung ist. Du bist jedenfalls Geschäftsführer, richtig?
Richtig.
Und Gründer, auch richtig?
Auch richtig.
Einer Hamburger Organisation, eines Unternehmens, das 3 Sparten hat. Aber bevor ich lange rede, werfe ich den Ball an dich, dass du dich kurz vorstellst. Wer bist du? Was macht ihr?
Ich bin Andreas Ollmann. Ich bin einer der Inhaber und Geschäftsführer der Ministry Group. Die hat eine mittlerweile 25-jährige Geschichte, die Organisation. Ich bin da tatsächlich erst seit 2006 mit dabei. Gegründet wurde sie von einem meiner Partner, Marco Luschnert, mit einem Kollegen damals. Und wir sind heute eine Innovationsberatung, nennen wir das, ohne dass wir jetzt da allzu, oder vielleicht steigen wir noch tiefer drin ein. Wir glauben, dass Kreativität sehr wichtig ist, um in dieser verrückten Welt, in der wir sind, Lösungen zu finden. Also Kreativität nicht im Sinne von künstlerische Kreativität, sondern das Finden von Lösungen in komplexen Umfeldern. Und dass viele Unternehmen das nicht so sehr geübt haben, weil wir sehr stark natürlich eine ingenieursgetriebene Gesellschaft und auch Wirtschaft sind. Und wir wollen Unternehmen dabei helfen, etwas zu werden, was wir Creating Organization nennen. Also eine Organisation, die regelmäßig neu sich selbst erfindet, ihre Produkte erfindet, ihre Prozesse anpasst, weil die Welt sich so schnell verändert. Und das nennen wir dann Innovations.
Das ist cool, weil Kreativität ist mir immer schon wichtig gewesen und ist auch in meinem Podcast sehr wichtig. Und was du sagst, wir sind eine Ingenieursgesellschaft, ist auch ein interessanter Punkt. Warum ich dich und damit natürlich irgendwo Ministry eingeladen habe, ist auch, weil ich glaube, ihr macht richtig coole Sachen. Da gibt es die Hacker School. Die besteht schon länger, da kannst du gleich auch gerne was zu sagen. Und es gibt super spannende Projekte. Eins davon heißt Anti-Anti-Demokratie-Workshop. Lass uns da mal kurz einsteigen. Also was ist?
Ja, super gerne. Es passt eigentlich auch zu dem, was wir jetzt gerade zum Anfang schon hatten. Unsere Wahrnehmung ist, und ich glaube, das teilen sehr viele, ich weiß, du teilst es auch, dass unsere Welt, in der wir gerade sind, so ein bisschen verrückt ist oder sich zumindest sehr verrückt anfühlt. Wir haben eine sich unglaublich schnell verändernde Welt. Ursprünglich mal ausgelöst, glaube ich, durch Digitalisierung und alles, was damit zusammenhängt, ist ja sozusagen unsere nächste industrielle Revolution. Die verändert aber auch die Arten, wie wir zusammenarbeiten. Sie verändert Innovationsgeschwindigkeit und darauf setzen sich diese Polykrisen oder Stack-Crisis, die wir gerade haben. Dazu wirkt verstärkend noch eine Klimakrise und so weiter. Wir haben eine sehr kritische Welt, krisenhafte Welt. Und diese Welt verändert sich sehr, sehr schnell. Und eine sich schnell verändernde Welt sorgt bei wenigen Leuten dafür, dass sie sagen, wow, cool, was kann ich damit machen? Und bei vielen Leuten für Verunsicherung. Und ich glaube, das beobachten wir gerade auch in der Gesellschaft, also ohne parteipolitisch werden zu wollen, aber wir beobachten in der Gesellschaft, dass viele Menschen verunsichert sind und dann jeweils ihre Lösungen vermeintlich finden. Und das sorgt an vielen Stellen auch für eine Spaltung der Gesellschaft. Das ist aber aus meiner Sicht eine ganz, in Anführungsstrichen, natürliche Reaktion von Menschen in unsicheren Umgebungen. Die suchen nach Sicherheit und diese Sicherheit ist manchmal auch vielleicht eine trügerische Sicherheit. Und wenn ich wiederum zurückgehe jetzt in Organisationen, also in den betriebswirtschaftlichen Bereich, dann glaube ich, wir können uns als Unternehmen, als Organisation nicht leisten, eine gesellschaftliche Spaltung auch in unserer Belegschaft zu haben.
Mhm.
Aber Menschen sind ja nicht nur im Beruf oder nur in dem Leben außerhalb des Berufs, sondern es sind ja die gleichen Personen. Darum glauben wir, ist es möglich oder sollte sinnvoll sein, darüber nachzudenken, wie man in diesem geschützten Raum Unternehmen, in dem wir gezwungen sind, in dieser komplexen, sich schnell verändernden Welt zusammen zu Lösungen zu kommen, genau dieses im Dialog zusammen zu Lösungen kommen zu üben. Dann haben wir nämlich mehrere Dinge, die wir dann, die da rauskommen, nämlich einmal bessere Produkte, bessere Prozesse, bessere Zusammenarbeit der Menschen in der Organisation und diese Erfahrung, dass wir zusammen etwas geschafft haben, obwohl wir vielleicht unterschiedliche Weltsichten vorher hatten, die nehmen wir ja auch wieder mit raus in die Gesellschaft. Und insofern könnten Unternehmen ganz gut als Übungsräume dienen, dialogisch gemeinsam zu Lösungen zu kommen, auch wenn wir unterschiedliche Meinungen vielleicht vorher haben. Das ist der Gedanke dahinter. Und wir haben das dann extra so ein bisschen provokant Anti-Demokratie-Workshop genannt, weil man sozusagen in den Unternehmen dann demokratisches gemeinsames Verhalten ringen um die beste Lösung üben kann und nebenbei auch noch einen sehr guten Effekt für das Unternehmen daraus holt, nämlich potenziell neue Lösungen, bessere Lösungen. Aber wir tun auch etwas als Unternehmen für die Gesellschaft, in der wir ja auch ein Teil sind.
Wo findet das denn statt? Also ladet ihr da Leute ein? Ist das kommerziell? Ist das was passiert? Also wer kommt da? Hacker School ist mir klar, aber was passiert bei dem Anti-Demokratie-Workshop?
Genau, also über die Hacker School können wir ja gleich noch reden. Tatsächlich dieser Anti-Demokratie-Workshop ist ein Produkt, ein Beratungsangebot der Ministry Group im Kontext unserer Transformationsberatung. Das heißt, das ist ein Produkt, was wir Unternehmen verkaufen, sinnvollerweise auch innerhalb eines Unternehmens kommen alle Teilnehmer aus einem Unternehmen, weil wir ja lernen wollen, im Unternehmen zusammen Lösungen zu bringen. Also anders als vielleicht manche andere Workshops.
Also im Grunde geht es auch um Diskursförderung, oder?
Es geht um Dialogförderung. Wir nutzen gern dieses Konzept des Dialogs, was ja sagt, dass es nicht wie bei einer Diskussion darum geht, dass einer gewinnt, ich habe Recht und du hast Unrecht, sondern der Dialog geht ja davon aus, wir haben verschiedene Sichtweisen auf die Welt. Keiner von uns hat die wahre Lösung. Keiner von uns ist Experte oder Expertin, sondern nur gemeinsam kommen wir zur Lösung. Und Dialog ist das Tool, mit dem wir dahin kommen.
Okay, also es geht mehr darum, das zu verbinden, ne? Weil ich habe in letzter Zeit gab es öfter mal Artikel, Beiträge über Unternehmer oder auch höhere Führungskräfte, die politisch Stellung beziehen wollen und ne, dann sagen, keine AfD oder so. Also bei euch geht es nicht eine Clusterung so nicht, sondern es geht darum, die Leute ins Gespräch zu bringen. So richtig verstanden?
Richtig. Es geht darum, zu üben, gemeinsam zu Lösungen zu kommen und wegzukommen von einer Wahrnehmung, ich habe die wahre Lösung und du hast sie nicht automatisch, weil wenn ich die richtige habe, kannst du sie nicht haben, sondern tatsächlich, wir alle sehen nur einen Teil der Wirklichkeit und es hilft, sich dessen bewusst zu sein und dann eben sozusagen die eigene Meinung, nennen wir das mal so, vor sich zu stellen und nicht, das ist die Wahrheit und ich bin die Wahrheit und wenn du meine Wahrheit angreifst, greifst du mich an, sondern ich sehe die Welt so, wie siehst du die Welt und wie kommen wir zusammen zu einem Ergebnis. Und wie gesagt, der Nebeneffekt ist, dass wir gleichzeitig auch lernen, die oder demokratische Willensbildungsprozesse und Meinungsbildungsprozesse und Aushandlungsprozesse zu üben, aber wir tun das sozusagen in einem geschützten Raum Unternehmen mit einem auch betriebswirtschaftlichen Ziel tatsächlich. Also es gibt einen Impulsteil in dem Ganzen, es gibt auch einen Übungsteil in dem Ganzen und es sollten sinnvollerweise aus unserer Sicht Menschen aus einem Team daran teilnehmen.
Okay, also nicht 1000 Leute oder so.
Nein, nicht 1000. Es ist explizit als Workshop für Teams gedacht, ja, auch für eine sagen wir mal, begrenzte Größe, so typischerweise bis zu 12. Sagen wir mal, weil darüber hinaus beginnt dann wieder ein Was Number und wer mit wem und wie viele Beziehungen gibt es und so weiter. Also eine kleine Größe an Teilnehmenden, idealerweise alle aus einem Team, weil sie wirklich dann auch gemeinsam in der Lage sind, eigene Themen, eigene Probleme des Teams vielleicht zu bearbeiten und hinterher auch mit dem Gefühl einer gemeinsamen Lösung auch auszugehen. Das ist der Gedanke. Natürlich kann man auch sagen, das können auch die Führungskräfteebene eines Unternehmens sein, die ja auch in gewisser Hinsicht zusammenarbeiten müssen oder sowas. Aber es sollten Leute aus einem Unternehmen sein, die auch tatsächlich mit den Ergebnissen dann später weiterarbeiten.
Okay, aber es geht nicht darum, sich irgendwie zu einigen, sondern es geht wirklich darum, Dinge besprechbar dann zu machen. Ne?
Richtig, richtig, genau.
Was hat das mit Innovation zu tun? Also
ja, der Gedanke dahinter ist der, wenn wir solche Konfliktlinien nicht auflösen und überwinden gemeinsam, dann gehen natürlich in der gemeinsamen Arbeit extrem viel Energien nicht in eine kreative Problemlösung, sondern die gehen dann halt das gegenseitige Bekämpfen, in Politik, in meine Idee ist besser als deine. Wenn du meine Idee angreifst, greifst du mich an. Dagegen musst du mich verteidigen. Also es beginnen unendlich viele Dinge, die die Zusammenarbeit deutlich schlechter machen und damit auch die Produkte schlechter machen. Das, was wir eigentlich ja zusammen erzeugen wollen, um es unseren Kunden zu verkaufen oder was auch.
Okay,
also die Wertschöpfung des Unternehmens geht runter. Und damit hat das extrem viel natürlich auch mit der Kreationsfähigkeit des Unternehmens zu tun. Also ich weiß nicht, ob wir da jetzt so tief einsteigen wollen, aber wir arbeiten gerne mit diesem Kneffen-Framework, was die Welt ja so einteilt einfach, kompliziert, komplex und chaotisch. Und komplex sagt ja in Kurzform, da gibt es eben nicht den einen Experten, die eine Expertin mit der Lösung. Und es gibt nicht den einen Prozess, den wir abarbeiten müssen, dann ist alles toll, sondern die Lösung, ich kann nur Prinzipien anwenden, wir können nur gemeinsam zur Lösung kommen. Und je mehr komplexe Elemente es in der Welt gibt, umso mehr müssen wir das üben, auch in komplexen Umfeldern Lösungen zu finden. Das ist, wie gesagt, Dialogfähigkeit und so weiter. Und wir sind es geübt, jetzt kommen wir wieder zu den Ingenieuren. First-Probleme sind meistens komplizierte Probleme. Dann kann ich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung aufschreiben und wenn ich einmal gelernt habe, wie man einen Verbrennungsmotor zusammen und auseinanderbaut oder andersrum, dann kann ich das mit allen machen, weil ich muss nur dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung folgen. Das sind typische komplizierte Problemlösungsdinge. Die kennen wir gut, die lernen wir auch in der Schule. Was wir jetzt hier eben üben müssen, ist zusammen an komplexen Problemstellungen zu arbeiten. Und dazu hilft mir dieser Workshop, weil ich, wie gesagt, so ein bisschen diese Roadblocks aus dem Weg kriege, die wir aus diesem Denken, ich muss gegen dich gewinnen, mitbringen. Dass wir üben eben ein anderes Denken.
Oder es gibt die perfekte Lösung. Das ist ja, glaube ich, auch sehr ingenieursgetriebenes Denken. Ich glaube, das ist auch ein Teil des Problems, was gerade Deutschland hat. Ne? Dieses
sehr starke
Ingenieursdenken, nicht nur bei Ingenieuren, das dazu führt, dass man doch schon irgendwie an die absolute Wahrheit glaubt. Ne?
Ja.
Okay, also das ist was Unternehmen auch buchen können. Und ist das wirklich sinnvoll, dass man sich auch zum Beispiel über politische Themen unterhält oder sollte man den Geist in der Flasche halten?
Also wir versuchen immer parteipolitische Diskussionen zu unterbinden, ist jetzt ein sehr hartes Wort, aber uns zu einigen, dass es nicht darum geht, parteipolitische Diskussionen hier gerade zu führen, sondern tatsächlich uns einen Fokus drauf zu legen, auch von der Agenda des Workshops, der läuft über 2 Tage, dass wir zu Anfang halt so ein bisschen dieses Kneffen-Framework kennenlernen, grundsätzlich diese Wahrnehmung, dass es verschiedene Felder gibt, in denen Lösungen gesucht werden können. Also was ich gerade so angerissen habe, dass wir solche Sachen uns angucken, dass wir Expertenvorträge haben zu Populismus und Extremismus, dass man so ein bisschen auch versteht, dass es eben keine Lösungen sind, die uns weiterbringen, ohne explizit irgendwelche Parteien zu nennen, sondern grundsätzlich populistisches Handeln und Sprüche gibt's ja allenthalben überall. Dass wir dann über Fallbeispiele in der Gruppenarbeit daran gehen, dass wir dann Dialog kennenlernen, dass es explizit auch über 2 Tage geht, damit es abends Raum gibt für eine Abendveranstaltung, wo wir also außerhalb der inhaltlichen Arbeit dann auch Raum haben für informellen Austausch und Netzwerken, weil das eben auch etwas bringt und deswegen auch 2 Tage, weil ich dann über Nacht noch Sachen verarbeiten kann und wir am nächsten Tag weitermachen. Und dann gibt es eben so Workshop-Elemente, wo man dann Strategien entwickelt für den Umgang miteinander und mit solchen Situationen. Es gibt Rollenspiele und so weiter und so weiter. Also es ist ein relativ intensiver, 2-tägiger Workshop, aber es geht nicht um Parteipolitik, es geht wirklich um Umgang mit komplexen Situationen durch Dinge wie Dialog und Zusammenarbeiten und Zusammenlösung finden und nicht gegeneinander.
Ich glaube auch, also ich würde persönlich das auch eher raushalten, weil ich glaube, dass an der Stelle einfach auch den Leuten nicht weiterhilft.
Nein.
Aber ich finde das ein super Angebot. Und ein anderes super Angebot von euch ist die Hacker School. Die Hacker School, mein Gott, Hacker School, die gibt es ja jetzt schon eine ganze Weile. Und auch da ist ja so eine wirklich kreative Idee. Ich weiß nicht von dir, von wem die gewesen ist. Was wolltet ihr damit bewirken?
Ja, die Hacker School ist, anders als was wir gerade mit dem Anti-Demokratie-Workshop besprochen haben, kein Produkt der Ministry Group. Sie ist also kein angebotenes, zu bezahlendes Produkt, was wir verkaufen wollen. Es ist insofern ein Produkt, als es entstanden ist in unseren Köpfen. Konkret ist die Idee mal von meinem Partner David Cummins entstanden in der Diskussion, die wir gemeinsam hatten. Und auch da in Kurzform, wir haben uns als Unternehmer, die ja auch ausbilden, darüber geärgert stellenweise, dass gerade im Bereich der FachinformatikerInnen, die wir auch ausgebildet haben, wir BewerberInnen hatten, die entweder so waren, dass du dachtest, was willst du eigentlich noch eine Ausbildung machen? Du bist ja schon seit deinem 10. Lebensjahr in Dimensionen, die ich selbst nicht verstehe, unterwegs. Oder es waren Leute, die gesagt haben, ja, Informatik soll was für mich sein, sagen meine Freunde, weil ich spiele so viel. Und du denkst, du hast keine Ahnung, was Informatik ist.
Ja.
Und das ist jetzt die super Kurzform, ne?
Ja,
und daraus entstand damals die Frage, warte mal, in der Schule gibt es de facto nicht wirklich Informatik, so wie es Physik, Chemie, Geschichte, Sprachen, was auch immer gibt, wo ich ja nicht nur die Inhalte lerne, sondern auch entscheiden kann, nachher ist das ein Bereich, in dem ich gerne beruflich tätig werden möchte. Das tun wir gerade nicht. Nicht flächendeckend, nicht strukturiert, so, also nicht grundsätzlich, als Industrieland in einer Welt, die immer digitaler wird. Das fanden wir, sagen wir mal, keine ideale Situation.
Also mein Sohn hatte schon Informatik, aber ich glaube, das ist nicht flächendeckend, ne?
Es ist nicht flächendeckend und es ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt wirklich grandiose Ansätze, auch aus den Schulen heraus grandiose Ansätze. Aber man kann nicht sagen, dass man in Deutschland aus der Schule kommt und eine qualifizierte Berufsentscheidung fällen kann, weil man weiß, was Informatik ist. Und wie toll das vielleicht auch ist, mit Code die Welt zu gestalten. Und wir haben immer so flapsig gesagt, wir ziehen eine Generation von Anwendern heran als Industrieland und gleichzeitig bauen wir eine Welt, die immer digitaler ist. Das kann nicht gut sein, wenn ein Großteil unserer Wertschöpfung aus Ingenieursprodukten kommt. Da haben wir es wieder. Und jetzt sind sozusagen die neuen Ingenieursprodukte sind digital und programmiert und mit Code und so. Und wir bilden nicht strukturiert, geben Leuten die Chance, das zu kennen, wenn sie aus der Schule kommen.
Hinsetzen? Also ich glaube.
Mach das. Also wir geben Leuten nicht die Chance, eine qualifizierte Berufsentscheidung zu fällen, wenn sie aus der Schule kommen, auf Basis von Wissen, was Informatik ganz genau ist. Und dann stand damals der Gedanke, okay, wir sind ja keine Politiker, wir sind ja Unternehmer und deswegen kann die Lösung für uns nicht sein, wir gehen in die Schulpolitik und arbeiten da, abgesehen davon, dass das, glaube ich, das komplizierteste Fach der Politik ist in diesem Land mit den ganzen Länder, Zuständigkeiten. Nein, wir haben dann gesagt, wir machen etwas außerhalb der Schule und wir haben das Hacker School genannt, weil wir gesagt haben, wir wollen kleine Impulse setzen für Kinder, wir wollen kurze Angebote machen, wir nennen das dann Inspirationen wollen wir machen, deswegen haben wir auch Inspirer gesucht, Menschen, die in ihrem beruflichen Leben etwas mit IT machen, die wollen wir einladen, um dass die mit Kindern zusammen ein Wochenende lang oder in anderen sehr kurzen Einheiten den nicht Programmieren beibringen, sondern die inspirieren darin, wie einfach es ist, mit Code und IT-Technik etwas zu erzeugen, etwas selbst zu machen. Und in der Softwareentwicklung nennt man das ein Hack. Wenn ich nicht ein fertiges Produkt mache oder sowas, wir kennen das auch als Live-Hacks, ne, die gern irgendwie immer bei Instagram angeboten werden, so ähnlich, das kommt eben auch daher. Ein Hack ist so ein schneller Versuch, mit Code etwas zu erzeugen. Und das bringt halt sehr, sehr schnell, das ist das Schöne an Softwareentwicklung, das Gefühl, ich habe was geschafft und ich muss, wenn ich entsprechend eingeleitet bin, dazu vorher gar nicht viel können. Wir haben immer gesagt, du musst keine guten Noten in Physik haben, du musst keine guten Noten in Mathe haben, du musst eigentlich gar nichts können, du musst einfach nur Bock haben darauf und dann organisieren wir diese Kurse. Das war damals der Gedanke. Das haben wir dann nebenberuflich, ehrenamtlich gemacht, David und ich, ein paar Mal. Und haben dann das große Glück gehabt, Julia Freudenberg kennenzulernen, Dr. Julia Freudenberg, die heute Geschäftsführerin der Hacker School ist. Eine, ich glaube, mit der musst du unbedingt auch sprechen, wenn du es noch nicht gemacht hast bisher. Eine unglaublich energetische Frau, die diese Idee aufgenommen hat. Wir haben es, glaube ich, 2-3 Jahre lang dann so ne, wie man das halt so kann, nebenberuflich gemacht. Und Julia hat gesagt, sie war damals gerade in der Elternzeit, als wir uns kennengelernt haben, ich gehe gar nicht zurück in meinen Job, ich mache jetzt das. Und deswegen alles, was die Hackerschool heute ist, wenn man hackerschool.de eingibt und anguckt und was es für Angebote gibt, es gibt Hackerschool in der Schule, es gibt Hackerschool für Mädchen explizit, es gibt spezielle Produkte, Angebote für sozioökonomisch benachteiligte Kinder. Es gibt das klar formulierte Ziel, bis 2030 eine Million Kinder pro Jahr zu erreichen. Jetzt sind wir so bei 50.000. Es gibt ein Team, was, ich glaube, Mitte, Ende 50 Menschen groß ist. Es gibt die Hacker School in Österreich und so. Das ist alles entstanden aus dieser Grundidee und diesen Anfängen von uns durch Julia. Und das ist großartig zu beobachten. Ich glaube, unser großes Verdienst neben der Idee und den ersten Prototypen und Iterationen, die wir gemacht haben, war, dass wir dann als Gründer, wir drei Gründer, David und dann gibt es noch einen dritten, Tim und ich, dass wir dann damals gesagt haben, wow, mit dieser Energie, da können wir eigentlich nebenberuflich nur noch im Weg stehen. Lass uns, wir ziehen uns zurück, wir gehen raus und machen Platz frei, damit Julia richtig Vollgas geben kann. Das war, glaube ich, das war schwer für uns, weil natürlich, ne, du lässt dein Baby los, ja, und denkst, aber dass wir das geschafft haben, macht mich heute immer noch stolz und vor allen Dingen ist es toll zu sehen, was daraus wird. Und wir sind jetzt immer noch große Freunde der Hacker School, wie du wahrscheinlich an meiner Stimme hörst, sind aber selber nicht mehr aktiv, weil, wie gesagt, wir würden eher blockieren und im Weg stehen, als dass wir das noch weiter voranbringen.
Genau, also das fand ich auch interessant, auch damals schon, ihr als Team, da komme ich vielleicht später nochmal drauf zu sprechen. Erstmal nochmal so die aktuellen Entwicklungen, die sich da so zeigen. Ne? Also Wirtschaftskrise, Regression, wenn auch noch nicht technisch, aber auf jeden Fall sieht es anscheinend nicht sehr gut aus. Auch Softwareentwickler minus 30% an Stellen. Also wenn man so die Zahlen sich anhört, dann steht es nicht besonders gut, die deutsche Wirtschaft. Wie siehst du da drauf? Auch jetzt bezogen auf, ne, ich finde, ihr seid ja auch ein Vertreter für Agilität und neue Arbeitsformen und auch kreative Herangehensweisen. Du kannst ja nicht für die anderen sprechen, wie siehst du da drauf?
Talent. Ich habe vor ganz vielen Jahren schon mal irgendwann mich mit jemandem unterhalten und habe gesagt, boah, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir so eine ähnliche Situation gerade erleben wie zu Beginn der Industrialisierung, wo ja auch riesige Verwerfungen waren, wo plötzlich Menschen aus einer agrarisch geprägten Feudalstruktur in die Städte gezogen sind, was auch gesellschaftlich unglaublich viel geändert hat, was auch für sehr viel Elendung über einige Bereiche gesorgt hat, was Strukturen aufgelöst hat, was für sehr viel Irritation, Angst gesorgt hat, was dann auch zu so einem Biedermeier geführt hat, zu so einer Rückbesinnung auf die gute alte Zeit vermeintlich. Dann auch, ich bin jetzt kein Historiker, aber irgendwie gefühlt auch zu vielen von denen geführt hat, was wir im 20. Jahrhundert gerade in der ersten Hälfte erlebt haben, wo ich dann so dachte, wow, wir haben jetzt wieder so ähnlich starke Verwerfungen in der Welt. Und ich glaube, viel, was wir so beobachten, was uns auch sicherlich allen Sorgen macht und Angst macht, international, national, dann auch noch verstärkt durch diese Klimakrise, die dann ja auch noch da reinwirkt, das hat die Möglichkeit, uns als Gesellschaften auch wieder so ähnlich durchzuschütteln, wie wir das eben vor 150, 200 Jahren schon mal erlebt haben. Und das macht mir natürlich Sorgen. Und auf der anderen Seite steckt, wie gesagt, in solchen Veränderungen auch immer unglaublich viel Möglichkeiten drin, für die Lust haben, sich da reinzubegeben und Sachen zu verändern und aktiv auch zu gestalten. Manche Länder tun das ja auch schon deutlich mehr.
Deutlich mehr tun als wir, ja.
Ja, manche sind auch vielleicht einfach agiler im Sinne von beweglicher und freier. Ich glaube, Deutschland ich war ja nicht dabei und wie gesagt, ich bin auch kein Historiker, aber von dem, was ich so gelernt habe, immer, glaube ich, schon eher etwas langsamer, hat sich Sachen eher von der Seitenlinie angeguckt oder auf dem Alten beharrt, um dann so richtig Gas zu geben, ob das jetzt Demokratisierung oder Industrialisierung oder was auch immer war.
Das wäre ein Hoffnungsschimmer.
Das wäre mein Hoffnungsschimmer. Genau, das wäre mein Hoffnungsschimmer. Und ich nehme auch an ganz vielen Stellen unglaublich viel Bewegung, Aktivität, Veränderung, auch Begeisterung für die vielen Wenden, in denen wir gerade sind. Mobilitätswende, Energiewende, auch eine gesellschaftliche Wende und so weiter. Nehme ich auch wahr. Und auf der anderen Seite, ich glaube, wir sehen sehr stark Beharrungskräfte, weil die oft laut sind. Und wir sehen vielleicht nicht die vielen, vielen positiven Beispiele, wo schon Veränderung passiert. Und ich glaube, es hilft, sich nicht zu sehr von den lauteren, oder Gott, wir werden alle sterben, blenden zu lassen. Mein Segellehrer hat immer gesagt, ja, aber nicht jetzt.
Ja.
Sondern sich lieber auf die Sachen zu konzentrieren, die echt positive Beispiele sind. Und da gibt es aus meiner Sicht genug. Wir haben hier in Hamburg zum Beispiel 1,5 Grad, relativ junges Startup, was eine ganz faszinierende, finde ich, Strategie hat, um den Energiesektor zu verändern, Handwerk, Software und Hardware zusammenzubringen. massiv wachsend, unglaublich spannendes Produkt, spannendes Team, mit dem haben wir zum Glück auch ein bisschen zu tun. Und das ist ein super Beispiel, nur eins von ganz vielen. Und dann glaube ich, ist es sinnvoll, hinzugucken, sich auf die positiven Sachen zu fokussieren, vielleicht auch tatsächlich so ein bisschen die Begeisterung für Veränderungen in sich selbst zu entwickeln. Und wir kommen wieder zurück. Ich glaube, das hat auch was zu tun mit, aus meiner Sicht, diesem sehr starken Modell zu verstehen, dass wir gerade mehr komplexe Anteile in der Welt haben. Wir lernen müssen, wie Lösungsstrategien in komplexen Umfeldern passieren. Wir sind halt die komplizierten Dinge gewohnt. Die haben wir geübt und gelernt in der Schule. Und das macht es vielleicht auch nochmal schwierig. Also deswegen ambivalent. Vielleicht ist es nur ein sehr starker Fokus auf bestimmte Teile und man kann den eigenen Fokus auf andere Teile lenken. Vielleicht ist es einfach auch der Theaterdonner der Transformation, den wir da gerade erleben und die Unsicherheit, die wir einfach aushalten müssen. Und andere Tage denke ich, oh Gott, was wird das denn alles so? Mhm. Ich entscheide mich dann möglichst oft und möglichst jedes Mal wieder für, das ist eine Welt, die sehr spannend ist und wo sich viel verändern kann. Und wenn man so ein bisschen immer versucht, ein Stück zurückzugehen und größere Zeitlinien und größere Zusammenhänge sich anzugucken, dann finde ich sie da eigentlich ganz, ganz positiv, was man so sieht.
Man kann vieles aus der Geschichte lernen. Dazu hatte ich auch mal einen Podcast, ne? Also über Umbrüche, aber auch darüber, wie Menschen reagieren, ne? Und es ist natürlich so, dass so im Angesichts von Unsicherheit, Unklarheit, drohender Umverteilung, Ressourcenknappheit und so weiter, dass da Leute eher so in so eine Regression gehen, ne?
Ja.
Und wahrscheinlich sich dann aber auch andere zeigen. Aber ich finde das gut, wie du das sagst, ne? Auch, dass du so offen bist, ne? Dann mal denke ich so, mal so, mal so. Dann denke ich, ja, da habe ich nämlich auch, ne? Also viele denken ja, man muss immer das Gleiche denken, den ganzen Tag und immer gleich optimistisch sein. Nee, ne? Ja. Also es ist, glaube ich, immer so ein Sortieren.
Ich glaube, dass das ist auch ein Effekt von Social Media und Co., dass wir von vielen Menschen immer halt nur so ein Abziehbild sehen, so ein Hochglanz-Abziehbild. Mhm. Ja? Also ob das jetzt irgendwelche irgendwelche Instagram-Profile sind, wo immer alle gerade in der Sonne stehen mit den Füßen im Wasser und einem Cocktail in der Hand vermeintlich. Mhm. Und auch die müssen mal auf Toilette gehen und denen geht es auch mal doof, wenn sie morgens aufstehen. Die sehen nicht immer so aus, weil oft sogar macht das ja der Filter. Und so ähnlich ist aber in allen anderen sozialen Medien auch. Wir haben natürlich einen Wunsch, uns möglichst gut darzustellen und deswegen fotografieren wir immer die Cocktails und posten immer die nachdenklichen Bilder, gut gestylt, mit den tollen Sprüchen dabei und was auch immer. Und das ist, glaube ich, gefährlich, weil die Gefahr, die ich dann sehe, ist, wir denken immer, alle anderen sind wirklich immer gut drauf und haben schlaue Gedanken den ganzen Tag von morgens bis abends und so. Und nur ich bin der Einzige, der Sorgen hat. Und ich bin der Einzige, der auch mal sich gerade schlecht fühlt oder sowas. Und das ist natürlich nicht so. Also die vermeintlichen sozialen Medien sind gar nicht so super sozial. Das ist vielleicht auch eher das asoziale Netzwerk, in dem wir uns da manchmal bewegen, wenn ich mal das Känguru zitieren darf. Und sich dessen bewusst zu sein, das sind Abziehbilder von anderen Leuten, das sind nicht wirklich die anderen Leute und denen geht es genauso mal nicht so gut wie uns. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass auch genau in so einem Podcast, der ja potenziell auch die Chance hätte, dass ich jetzt so wirke, als wüsste ich alles und könnte alles. Nee, kann ich gar nicht. Auch ich bin ganz oft sehr, sehr unsicher, logischerweise, wie jeder Mensch. Und dann finde ich es auch gut, wenn wir diese Chance auch mal nutzen in solchen Gesprächen, das auch uns gegenseitig klar zu machen. Weil ich glaube, das hilft uns auch, mit dieser verrückten Welt besser umzugehen.
Naja, Zukunft wird ja auch gemacht, ne? Es gibt ja so eine Art künftige Zukunft, die noch gar nicht da ist, die, ne, also die wir in der Gegenwart noch gar nicht sehen. Also in dem Moment, wo du dich darauf einlässt und sagst, nee, ich entscheide mich jetzt hier, das so zu sehen, gehst du natürlich auch einen Schritt in die Richtung, ne? Und könntest ansonsten sozusagen verzweifeln, würdest keine Hackerschools gründen.
Genau, also, ganz genau.
Oder keine weiteren Ideen.
Ja, und ich finde, dass es ist auch wichtig, sich klar zu machen. Es gibt auch dieses Konzept der Zukünfte. Also es gibt nicht die Zukunft, die uns einfach passiert, sondern es gibt Zukünfte und wir können mit unserem Handeln, jeder und jede von uns, mit an dieser Zukunft arbeiten, die dann wirklich stattfindet. Manchmal weiß man eben vorher gar nicht, was denn nun so gerade passiert aus meinem Handeln. Also es ist ja nun nicht so, dass David und ich, als wir gesagt haben, Hackerschool hört sich gut an, lass mal machen, und Tim dann gesagt hat, ja, wir machen das jetzt wirklich, dass wir uns irgendwie vorgestellt haben, dass da mal irgendwann eine Julia kommt und dass da mal irgendwann im Jahr 2030 eine Million Kinder echt realistisch sind. Oder dass im Jahre 2018 der Bundespräsident uns besucht auf seiner Tour, wo er in Hamburg war und plötzlich unser Telefon klingelte ein halbes Jahr vorher. Guten Tag, hier ist der Kanzlei der Stadt Hamburg. Der Bundespräsident möchte die Hackerschool besuchen und wir wussten gar nicht, dass es das gibt. Und passiert halt ein halbes Jahr später, dass der Parkplatz vor unserem Haus von Scharfschützen und Polizei abgesperrt ist und eine Kolonne mit 5 schwarzen Autos vorfährt. Das weiß ja keiner, was da passiert. Das ist ja nicht geplant. Also wir wollten einfach nur sagen, wir sehen da was, wir glauben, wir können was tun, lass mal anfangen. So, und dann passieren halt Sachen. Und ich glaube, dieses, ich sehe da was, ich hätte eine Idee, was ich tun kann, lass mal anfangen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Attitüde.
Ich glaube, das ist Serendipity oder du kannst es Kairos,
genau.
Ne? Also das Kairos-Prinzip, also das mal Kronos, ne? Wenn man immer in Chronologie denkt, dann wird man nie dazu kommen, sich für diese Zukunft auch zu öffnen. Und das ist, glaube ich, ein Teil dieser Ingenieursprägung, ne? Dass es da in der Planbarkeit irgendwie sehr tief in der Mentalität ist und das Lernen in diese Richtung, glaube ich, doch noch sehr neu ist auch.
Ja.
Ne?
Ja, stimme ich dir absolut zu. Genau. Also ich glaube, wie gesagt, wenn wir alle sagen, ich sehe da was, ich fange einfach mal an. Und wenn es nur in meinem direkten Umfeld ist, in meiner Familie, in meiner Schule, in meiner Klasse, in meinem, was auch immer, da mache ich jetzt mal was anders. Da kann sich ganz schön viel ergeben. Also wir hatten jetzt im Sommer gerade eine Konferenz, die haben wir Bold Together genannt, so im Sinne von, wir müssen alle zusammen und mutig sein. Und da gab es unter anderem einen Vortrag, der ganz schön gesagt hat, was ist eigentlich Zukunft? Ganz konkret. So, die Zukunft. Und die Zukunft ist halt nicht in 10 Jahren oder in 20 Jahren oder sonst irgendwas, sondern rein, wenn man sich das Gehirn anguckt, dann ist die Gegenwart in unserem Gehirn ist 15 Sekunden lang. Das heißt, alles, was wir ab Sekunde 16 nicht mehr machen oder anders machen oder sowas, das ist schon Zukunft. Und das kann halt beginnen, weiß ich auch nicht was, in irgendeinem Meeting, wo ich 15 Sekunden kurz durchatme und nicht auf die Provokation des anderen reagiere, die mich sonst immer so getriggert hat, weil ich dann mal kurz so, allein die Tatsache, dass ich dann oder einmal kurz sage, warte mal, du hast gerade die Kollegin nicht aussprechen lassen, dann ändere ich die Zukunft im Sinne des Feminismus oder wie auch immer. Also alles, was wir tun, ändert die Zukunft und zwar in Sekunde 16. Das finde ich,
also
find ich ganz spannend.
Sekunde 16 ist mir neu, also diesen Gedanken, dass Gegenwart in Zukunft entsteht, den habe ich schon gehabt, aber mit der Sekunde 16, das ist der Quick Win.
Ja, ich fand das auch total stark, deswegen habe ich mir das ja gemerkt offensichtlich, weil es die Zukunft so in die Nähe gebracht hat. Ne? Also ich war auch immer, oh, Zukunft, ja, das ist dann Vision, ne? 5-Jahres-Plan und was man so auch im Unternehmen so macht.
Weit weg, ne?
Ist weit, weit weg und dann kann man ja mal gucken, wann wir anfangen, daran zu arbeiten. Aber wenn ich weiß, das ist eigentlich 16 Sekunden, neurologisch ist das tatsächlich von jetzt in 16 Sekunden.
Zack, zack.
Dann komme ich viel mehr in so einen Modus, ja, dann mache ich jetzt auch was.
Und ich kann es jetzt entscheiden. Ne? Ich glaube, das ist so, dass das ist das Entscheidende. Ja, richtig. Zur Entscheidung. Vielleicht gucken wir noch mal ein bisschen nach hinten. Also damals, als ich das Interview bei euch gemacht habe, Agilität war ja da. Ich habe das erste Buch im Führungsbereich gemacht. Danach entstand eins nach dem anderen, noch eins, noch eins, noch eins. Immer einfacher, immer mehr Methoden, immer mehr bunte Tools. Ihr habt euch, wenn ich das richtig beobachtet habe, jetzt zum Beispiel lasst ihr euch nicht wählen. Also da sind, glaube ich, ihr seid nicht völlig auf diese verrückten, wie ich finde, teilweise Agil-Ideen gekommen, oder?
Nee, tatsächlich nicht. Wir haben auch ein paar Sachen ausprobiert und ein paar Sachen machen wir jetzt heute auch nicht mehr. Auch das gehört natürlich dazu, Sachen, glaube ich, zu experimentieren und Sachen anders zu machen. So, jetzt fällt mir gerade nichts Großes ein. Naja, doch, eine große Sache fällt mir ein. Wir haben mal eine Gehaltsformel entwickelt, weil der Auslöser war, wir wollten Transparenz in die Gehaltsfindung bringen. Das war so dieser ganze Thema Gehälter. Das ist ja auch voll mit sagen wir mal, Mythen, nennen wir es mal. Deutschland ist ja nicht besonders gut darin, über Gehalt zu sprechen. Und dann ist es voller Mythen, nämlich sowas wie, ja, die Lauten kriegen mehr als die Leisen, weil die halt laut sind. Und die Männer kriegen mehr als die Frauen, weil das höre ich ja in der Tagesschau jeden Tag. Also ist das alles bei uns auf jeden Fall ganz genauso.
Ja.
Und wenn man dann über Gehalt spricht, ist das ja meistens einmal im Jahr. Und dann ist das eher wie so ein Zweikampf zwischen den beiden Parteien, also dem Unternehmen und dem Mitarbeitenden. Und da wollten wir gern raus, weil wir uns als Inhaber auch schon sehr viele Gedanken gemacht haben, immer über alle, und genau das alles versucht haben zu vermeiden. Mhm. Also ganz bewusst auch zu sagen, warte mal, wenn wir dem jetzt aber gerade was geben, müssen wir der auch was geben. Nicht, weil sie eine Frau ist, aber weil das ist nämlich die Stillere. Und sonst kommt die nämlich nicht und das ist unfair und überhaupt. Mhm. Haben wir uns immer viel Gedanken gemacht. Trotzdem gab es diese Bilder, die ich gerade geschildert habe, in der Wahrnehmung. Und dann haben wir damals gesagt, okay, unser Prinzip ist ja, dass wir als Geschäftsführer, als Unternehmer die Aufgabe haben, solche großen Themen anzuschieben. Aber wir laden immer das gesamte Team ein, dran mitzuarbeiten. Und dann gibt es die Grundregel, entweder du bist Teil der Problemlösung oder du akzeptierst das Ergebnis der Gruppe, aber nicht sowas wie am Rand stehen und hinterher meckern, das gibt es nicht. Wenn du was machen willst, mach mit, und sonst ist das, was da rauskommt, das aktuell Beste, bis wir was Besseres finden. Damals gibt es einen sehr, sehr großen Teil, logischerweise, der Menschen, die sich dafür beschäftigt haben, ungefähr, oder dafür interessiert haben, damit beschäftigen wollten. Das war ungefähr ein Drittel der Belegschaft, war ungefähr 20 Leute von 60, die wir damals waren. Und es gab eine sehr, sehr spannende Diskussion, einen längeren Prozess und so. Unter anderem haben wir in dem Zuge auseinanderdividiert, dass das Bedürfnis ist, zu differenzieren ist zwischen Wertschätzung, das fällt ja auch sehr oft, besseres Gehalt ist ja auch mehr Wertschätzung oder ist ja auch eine Form von Wertschätzung, zwischen Bewertung im Sinne von das, was ich tue, das muss ja auch Geld kriegen, und Weiterentwicklung. Ich habe doch jetzt das und das gelernt, da muss ich doch auch mehr Geld kriegen. Und das erstmal auseinander zu dividieren, war ganz spannend. Da haben sie auch drei Gruppen gebildet, weil sie gesagt haben, warte mal, das eine ist Gehalt, das andere ist Wertschätzung, das dritte ist Weiterentwicklung, Feedback.
Also ihr habt es im Grunde ausdifferenziert, ne?
Haben wir es weiter ausdifferenziert. Ja. Und aus der Gehaltsgruppe konnte man dann nämlich so Wertschätzung und Weiterentwicklung rausnehmen, weil das war nämlich ein anderes Thema. Wie geben wir uns gegenseitig Wertschätzung und wie finden wir heraus, ob das, was ich gerade lernen möchte, wertvoll ist für uns oder nicht? Und dann konnte die Gehaltsgruppe sich damit beschäftigen, was erlaubt einem Unternehmen Gehälter zu bezahlen und was erlaubt einem Unternehmen mehr Gehälter zu bezahlen. Und daraus kamen dann verschiedene Kriterien, die haben dann so eine Art Formel gegossen und haben gesagt, okay, dann müssten verschiedene Peergroups diese verschiedenen Kriterien bewerten, möglichst regelmäßig und nicht nur einmal im Jahr, und daraus ergibt sich dann vielleicht automatisch ein Gehalt. Das war der Gedanke. Dann haben wir so ein Prototyp gemacht, so eine Beta-Phase, ein Jahr lang haben wir dann diese Werte gesammelt, die mit den entsprechenden Bewertungen. Sozusagen so ein Blindtest und dann am Ende des Jahres gesagt, okay, wenn das jetzt alles stimmen würde, dann wären die Gehälter so und so. Und haben festgestellt, dann wären wir sofort pleite, weil dann hätten wir, glaube ich, eine doppelte oder dreifache Gehaltssumme gehabt. Ich weiß es nicht mehr genau. Und haben dann gesagt, okay, das ist ja ein schöner Test und gut, dass wir das blind getestet haben, weil das geht natürlich so nicht. Und haben uns dann analysiert, was ist denn der Grund dafür? Und der Grund war, dass Menschen andere Menschen bewerten sollten. Das war die Idee, meine Peergroup, die mit mir zusammenarbeitet, sagt, wie gut bist du denn in dem, was du tust, wie wertvoll ist das, was du tust, dann sollte es eigentlich so eine Skala geben von 1 bis 30 oder von 0 bis 30. Wenn ich einfach mit was neu anfange, bin ich 0 und wenn ich richtig mega Experte bin, bin ich 30. Und das sollte ohne Bewertung in dem Sinne sein, dass ich sage, oh, wenn du 0 hast, dann bist du eine 0, dann bist du schlecht, sondern nee, dann fängst du an mit dem, was du tust. Und jeder hat ein Basisgehalt und dann geht es quasi mit 0, 1, 2, 3 obendrauf, gibt es dann so ein Add-on. Das war der Gedanke. Und da haben wir festgestellt, das ist richtig schwer. Das ist richtig schwer, Leute objektiv so zu bewerten, dass man nur die Arbeit bewertet und nicht gleichzeitig denkt, damit bewerte ich auch die Person. Und deswegen hatten wir lauter Bewertungen, wo alle irgendwie bei 25 bis 28 waren, selbst wenn sie als Azubi gerade angefangen haben.
Und dann haben wir gesagt, das Typische, ne? Ja.
Wo will ich denn dann noch hinkommen, wenn du mir jetzt schon eine 25 gibst? Aber das war nicht möglich, obwohl wir diese ganzen Prozesse moderiert haben und versucht haben, das auch zu transportieren. Deswegen ist das ein Experiment, was wir gestoppt haben, ohne zurückzugehen auf vorher, sondern wir haben gesagt, diese Erkenntnisse, diese Kriterien, was erlaubt einem Unternehmen Gehalt zu zahlen, was erlaubt einem Unternehmen mehr Gehalt zu zahlen, das ist weiterhin existent bei uns, auch jetzt gerade wieder in der neuen Iteration wieder neu rausgekommen, in Anführungsstrichen, weil es hilft mir, also hilft beiden Parteien, uns als Vertreter des Unternehmens und unserem Gegenüber, dass wir eine Ebene haben, dass wir wissen, worüber reden wir eigentlich. Was ist tatsächlich passiert seit der letzten Gehaltserhöhung, was sagen würde, wow, damit ist das Unternehmen erfolgreicher geworden, also muss es natürlich auch etwas für mich daraus geben. Das heißt, die Kriterien sind übrig geblieben, wir nennen es jetzt Gehaltsrahmen. Dass die Idee, dass es eine Formel geben könnte, die uns sozusagen alle rausnimmt aus der Verantwortung, Entscheidungen zu fällen, war, weiß ich heute, im Prinzip eine komplizierte Denke. Ne, wir brauchen nur eine Formel und die rechnet das dann automatisch aus, weil dann ist alles objektiv und keiner muss mehr Entscheidungen fällen. Und natürlich ist Gehaltsentscheidung ist etwas Unentscheidbares, was deswegen entschieden werden muss von einem Menschen. Objektiv und so. Und das ist eine Erkenntnis, die ich heute habe. Damals dachten wir könnten uns sozusagen aus der Entscheidungsverantwortung stehlen, würde ich jetzt im Rückblick sagen. Das geht logischerweise nicht, habe ich jetzt gelernt oder haben wir gelernt. Das muss weiterhin von der Geschäftsführung oder wie auch immer entschieden werden. Aber der gesamte Weg des Lernens dahin war trotzdem unglaublich wertvoll und die relevanten Teile sind ja weiterhin vorhanden. Aber dieses eine Experiment in dieser einen Ausprägung, das haben wir halt nicht.
Das finde ich aber auch toll, dass du das teilst, weil das ist etwas, was, glaube ich, vielen Unternehmen sehr schwer fällt. Ne? Etwas, was jetzt in Anführungsstrichen nicht gelungen ist, wobei das ja gar nicht stimmt. Das ist ja von vornherein, wir probieren das aus, dass man dann darüber auch spricht und es dann anders macht. Ne? Ich erinnere mich auch an unser Gespräch damals, 2015, 14, naja, so um den Dreh, ne? dass ihr, danach ist das Thema total verschwunden, aber ihr habt damals gesagt, ich weiß nicht, wer von euch, dass die Leute auch BWL-Kenntnisse haben müssen, solche Entscheidungen zu treffen. Das klingt mir immer noch im Kopf, weil dann ist das in der Argumentation, war das über Jahre wie weggewischt, ne? Ja. Bei anderen. Ne? Die haben das irgendwie nur auf diese Tool- und Methodenebene gezogen und so war das ja nie gemeint. Ne? Damit du etwas entscheidest, musst du ja davon verstehen. Ne?
Ja.
Irgendjemand hat gesagt, BWL studiert man ja auch nicht an einem Tag, ne?
Ja, genau. Ich glaube, das war damals der Punkt, wir hatten oder haben immer noch so einen Spruch, Entscheidungen sollten da gefällt werden, wo das Wissen um ihre Notwendigkeit und die Kompetenz dafür ist. Das ist so ein einer unserer, sagen wir mal, uns leitenden Sprüche, der auch relativ stabil ist. Es gibt so ein paar Grundprinzipien, die sind stabil und dann ganz viele sich verändernde Ausprägungen. Das ist auf jeden Fall ein sehr stabiles Grundprinzip. Und wenn man das so sagt und so denkt, dass es für uns natürlich der Grund dafür ist, dass es ein Unternehmen schneller macht, wenn es nicht sowas gibt wie Dinge müssen hoch eskaliert werden, dann werden sie irgendwo ganz oben entschieden von jemandem, der vielleicht die Kompetenz hat, aber gar nicht weiß, warum das nötig ist. Die hat den Kontext nicht. Und umgekehrt, wenn ich sage, oh, das wird alles immer an der sogenannten Basis entschieden, direkt da, wo jemand merkt, oh, wir müssen anders arbeiten oder wir müssen anders anbieten oder was auch immer, dann kann es sein, dass demjenigen manche Kompetenzen fehlen oder manche Informationen fehlen, nämlich zum Beispiel, welche betriebswirtschaftliche Situation hat das Unternehmen gerade? Wo wird Geld verdient, wo wird kein Geld verdient? Ist es vielleicht nötig, dass wir auf dieses bisschen doofe Produkt, was alle blöd finden, noch weitermachen, zumindest eine Zeit lang, weil wir damit das Geld verdienen, was uns das andere ermöglicht zu machen oder ähnliches? Das sind ja Informationen, die ich brauche. Also wenn ich sage, ein Unternehmen sollte an möglichst vielen Stellen, da wo es nötig ist, Entscheidungen fällen können, dann muss ich gleichzeitig dafür sorgen, dass Informationen da sind, um die Entscheidung zu fällen. Und ich muss mir angucken, sind die Kompetenzen dafür da? Und das war, glaube ich, dann damals der Punkt, wo wir gesagt haben, wir können alle ganz gut mit Zahlen, Eurozahlen umgehen, die so mit unserem Haushaltseinkommen irgendwie korrelieren. Aber wenn die plötzlich 6-stellig, 7, 8, 10, 12-stellig werden, keine Ahnung, dann sind das Dimensionen, die wir nicht mehr wirklich emotional erfassen aus unserer eigenen Wahrnehmung. Ob ich jetzt 10 Millionen oder 10 Milliarden ausgebe, ist eine Differenzierung, die wir nicht spüren. Ob ich 10 oder 100 Euro für was ausgebe, merke ich.
Das merke ich.
Und damit muss man eine Zeit lang erstmal umgehen, mit diesen großen Zahlen, um zu verstehen, wie man damit operiert. Und das kann man nicht unbedingt einfach so aus dem Umgang mit dem eigenen Girokonto lernen. Und
das würde ich mir so für die Politik wünschen. Das ist jetzt nicht unser Thema, aber ich würde mir so dieses Denken für die Politik wünschen. Der Umgang mit Zahlen und welche natürlichen Biases es dabei gibt.
Ja, absolut. Ich glaube, das war damals der Punkt, wo wir gesagt haben, wenn ich möchte, dass solche Entscheidungen gefällt werden, dann muss ich bis zu einem gewissen Punkt betriebswirtschaftliches Wissen auch mit trainieren oder herbeiführen, wie auch immer. Ich muss Informationen weitergeben, die ich sonst oft vielleicht zurückhalte, weil ich denke, oh, so große Zahlen, die sind ja viel, das versteht ja keiner richtig. Da muss ich dafür sorgen, dass sie verstanden werden, weil ich brauche diese Info, um Entscheidungen fällen zu können. Gleichzeitig, ich habe dann damals auch gesagt, das studiert man ja auch nicht ohne Grund ein paar Jahre lang,
man kann das nicht voraussetzen.
Aber man muss dann eben gucken, so was lohnt sich an Wissensaufbau, damit besser und schneller Entscheidungen gefällt werden.
Der Podcast heißt ja Weiterdenken. Es geht um Weiterdenken von Veränderung und Führung. Und ihr seid ja ein Führungsteam, ein Führungssystem, wenn man das jetzt mal systemisch betrachten würde. Und ich glaube, da muss ja irgendwas funktionieren, dass das jetzt so lange schon gut geht. Also ich weiß ja nicht, was hinterher bei euch ist, aber immerhin, es sind drei Personen. Das ist, glaube ich, immer gut. Ne? Also 4 ist mein Erleben, wird schwieriger, 5 wird es noch schwieriger. Was macht ihr, damit das läuft?
Also es gibt tatsächlich eine Menge Veränderungen. Als wir damals gesprochen haben, waren wir tatsächlich 4. 4 Gesellschafter, die auch 4 Geschäftsführer waren. Das haben wir jetzt im Laufe der letzten Zeit schon ein bisschen angepasst. Wir haben ja auch so einen kleinen Podcast, der heißt Coffee Breaks. Und da haben wir mal mit einem gesprochen, der ein Buch geschrieben hat über Unternehmer sein. Mhm. Und in dem Zuge haben wir darüber gesprochen, dass es 3 Rollen gibt, die man so hat. Wenn man die Fachrolle, die Managementrolle und die Unternehmerrolle, wenn man Unternehmer ist. Und wenn man gründet, dann habe ich alles 3 gleichzeitig. Und wenn ich dann wachse, irgendwann sollte man sich entscheiden. Die Unternehmerrolle kann ich eigentlich nicht ablegen, weil ich habe das ja gegründet. Das ist ja, ich gehöre dazu. Aber ich kann mich entscheiden, will ich eigentlich eher die Fachkraft sein, im Sinne von, ich möchte das produzieren, was wir da machen. Ich möchte coden, ich möchte Konzepte schreiben, ich möchte was auch immer. Ich möchte an der Produktion mitwirken. Oder möchte ich Manager sein? Also möchte ich das System steuern, am System und also im System arbeiten oder am System arbeiten. Mhm. Und es ist schwierig, beides zu tun. Und meistens kann man das eine besser als das andere und es ist sinnvoll, sich zu fragen, was man will. Das ist so eine super Kurzform sozusagen. Das hat uns sehr viel zu denken gegeben. Und in dem Zuge haben wir dann, wir 4, uns auch mal die Köpfe zusammengesteckt und gesagt, nee, tatsächlich stellen wir fest, es gibt 2 von uns, die eher am System arbeiten wollen. Mhm. Am System dieses Unternehmens, meine ich jetzt, ne? Also eher auf der Managementrolle. Und 2, die eigentlich sich richtig wohl in der Fachrolle fühlen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist ja schon mal ganz super, weil dann können wir uns da ja aufsplitten. Und haben einen weiteren Kollegen, einen dritten, als weiteren Geschäftsführer dann noch berufen. Der war immer schon auch sehr stark in der Führungsrolle tätig. Und haben wir in dem Zuge haben quasi unsere Rollen definiert und klarer gemacht. Wie gesagt, Unternehmer bleiben wir 4. Aber in der tatsächlich operativen Führung sind dann also jetzt von den 4 2 und dann eben noch ein dritter als Geschäftsführer da, der dann mit berufen wurde. Sodass sich da auch bei uns was getan hat. Ich glaube tatsächlich sehr stark an Führungsteams. Das ist ja auch in deiner Frage mit drin gewesen. Meine Wahrnehmung ist, das ging mit 4 auch super, weil wir 4 sehr unterschiedliche Charaktere waren und uns immer bewusst waren, dass wir uns gegenseitig ergänzen mit unseren 4 unterschiedlichen Stärken, Schwächenprofilen und das auch zugelassen haben und auch ganz viel gelernt haben, jetzt hier nicht Pavianhügel zu spielen, wer ist der Stärkste, sondern das wirklich als eine gegenseitige Ergänzung wahrzunehmen. Ich habe auch schon in Konstellationen gearbeitet vorher mit auch deutlich mehr Gesellschaftern, mit auch deutlich mehr Führungskräften, wo das nicht so gut gepasst hat, weil es auch nicht genug Raum gab, um das zu diskutieren. Und dann entstehen gerne auch mal, gerade wenn es auch sehr männergeprägt ist, entsteht das, was ich eben Pavianhügel nenne, so wo es ein bisschen darum geht, wer ist der Stärkste und trommelt sich auf der Brust rum und so. Und das ist total kontraproduktiv. Das ist mindestens so schlimm wie dieses Thema, was wir vorhin bei Anti-Demokratie-Workshop gemacht haben.
Pavianhügel, okay.
Genau. Also das hat auch schon immer gut funktioniert. Ich glaube aber trotzdem, dass tatsächlich ungerade Zahlen gut sind, weil es automatisch kein Putt geben kann, weil es hast halt immer 2-1 und dann muss man sich irgendwie einigen. Und bei 2-2 ist es so ein bisschen mehr so, Und ich glaube tatsächlich, sowas wie 8-9 nicht so gut ist. So habe ich das zumindest erlebt. Vor allen Dingen, wenn man dann noch nicht mal eine gemeinschaftliche strategische Basis hat, auf der man operiert. Mhm. Das glaube ich, braucht man auf jeden Fall. Muss ich regelmäßig Gedanken machen, wo stehen wir, wo wollen wir hin, was ist das, was uns leitet, was ist unser Nordstern? Und sich darüber auch ganz viel austauschen und ganz viel über das Why sprechen, um mal mit Simon Sinek zu reden.
Also man muss sich austauschen.
Auf jeden Fall.
Ja.
Und dann kommt man aber auch wieder unsere Schleife zurück zur Komplexität, dann kommst du auch wirklich zu guten Ergebnissen. Also ich glaube überhaupt gar nicht an den einen Führer, die eine Führungskraft, Führerin, wie auch immer, die alles weiß, alles kann und alles macht, gibt es definitiv sowieso gar nicht. Und Systeme, die darauf ausgerichtet sind, sind aus meiner Sicht überhaupt nicht in der Lage, in dieser Welt zu überleben. Ich glaube, wir brauchen auch gerade auf der Führungsebene Systeme, die mit Gruppen, mit dem Zusammenarbeiten von Gruppen, dem gemeinsamen Finden von Lösungen, alles, was wir vorhin bei dem Workshop besprochen haben, muss auch auf der Führungsebene passieren. Und das hat viel mit Demut, mit Zurücknehmen, mit Erkennen von Stärken und Schwächen, mit Zulassen von Stärken und Schwächen zu tun.
Bei sich und anderen, ne?
Also bei sich und anderen, ganz genau.
Das, so was ich auch immer komisch finde, ist, dass zum Beispiel automatisch die Erwartung herrscht, dass jemand, der sehr gut sich fachlich auskennt, sehr gut denken kann, glanzvolle Analysen machen kann, automatisch eine handelnde Macherpersönlichkeit ist. Das passt gar nicht zusammen. Ne? Der Fokus passt nicht. Oder Manager, die total empathisch sein sollen und dann auch noch fachlich kompetent. Das geht ja von der Logik schon gar nicht. Ne?
Ja.
Deswegen, sehe ich wie du. Also man muss wirklich anerkennen, dass es eine gemeinsame Leistung sein muss. Und
absolut.
Ich darf nicht irgendwie was höher bewerten oder sagen, ah ja, das ist hier jemand, der nur denken kann, also kann er nicht handeln. Oder das ist jemand, der nur handeln kann, also kann er nicht denken. So.
Ja, das Buch damals hieß ja Agiler Führen oder heißt ja immer noch so. Ich finde es auch total spannend, darüber zu sprechen, dass eigentlich nicht nur, was wir gerade besprochen haben auf der Top-Ebene, sondern auch in den Strukturen wir darüber sprechen müssten, was Führung eigentlich ist. Und dass es da nämlich auch verschiedene Sorten von Führung gibt, aus meiner Sicht. Es gibt, also wir haben das für uns mal so definiert, dass es halt die Führung gibt, die einem Team oder einem Unternehmen, was auch immer, die Strategie vorgibt. Dazu brauche ich eine sehr abstrakte, sehr visionäre Denke, die vielleicht auch gar nicht so unbedingt handlungsorientiert, sondern eher so, ne? Also ich muss von dem einzelnen Individuum abstrahieren, ich muss auch vielleicht von der Gruppe abstrahieren, muss so ein bisschen weitergucken, ist ja auch eine Art von Führung. Und dann ist Führung ja aber auch das Eingehen auf den Einzelnen oder die Einzelnen, coachen, an jemanden entwickeln. Da muss ich ganz stark auf das Individuum gucken. Und das allein das beides zusammenzubringen, ist ja fast unmöglich. Wird aber
fast
auch von Führungskräften erwartet, dass die sowohl die einzelne Person aufbauen und entwickeln, als auch strategisch denken, als auch gucken, welche Prozesse verbessert werden können im täglichen Tun.
Und das kann so nicht funktionieren.
Nicht.
Ne? Da kann immer nur das eine gegen das andere sich ausspielen. Und das ist deswegen, glaube ich, auch Führungssystem, das muss ein Team sein.
Mhm.
Absolut. Letztes Thema. Also euer Hauptfokus ist Innovation. Innovation ist das Ergebnis von Kreativität. So habe ich das gelernt. Ne?
Mhm.
Und wir brauchen Menschen, die kreativ denken. Es gibt ja diese 4C, weiß ich nicht, ob du die kennst. Ne? Also Creativity, komplexes Denken und was waren das noch? Also auf jeden Fall alles, was irgendwo mit eigener Meinungsbildung und Kreativität zu tun hat.
Absolut.
Aber genau das ist irgendwie nie so gelernt. Also das haben wir in unserem Bildungssystem. Hoffentlich fängt das mal an.
Mhm.
Also was kann man da machen oder was macht ihr? Ihr habt ja dann bestimmt auch mit Menschen zu tun, die eigentlich nicht gelernt haben, kreativ zu sein.
Ja, haben wir mal scherzhaft gesagt, wir sind in der Erwachsenenbildung tätig, weil uns dann auch klar geworden ist, dass manche Dinge, die man aus unserer Sicht braucht, und du hast sie gerade angesprochen, also dieses Thema, ne, komplexes Denken, experimentieren wollen, Sachen ausprobieren und solche Sachen, kreatives Denken, also Verbinden von Sachen, die irgendwie vermeintlich gar nicht zusammengehören.
Kollaboration war auch sowas, genau.
Die lernen wir gerade in unserem Bildungssystem gar nicht. Und jetzt auch da, ohne jetzt Politiker-Bashing oder was auch immer zu machen, aber wie gesagt, dieses System ist ein sehr komplexes System, das Bildungssystem in Deutschland. Und das wird schwer, das zu ändern. Ich glaube, da bewegt sich was. Aber grundsätzlich komme ich aus diesem Bildungssystem mit dem Wissen über Shakespeare und den 30-jährigen Krieg und irgendwie Diffusion durch eine semipermeable Membran. Aber ich lerne auch noch ein paar andere Sachen, nämlich abschreiben lassen ist doof. Also nichts mit Kollaboration. Wenn ich nicht genau das wiedergebe, was der Lehrer, die Lehrerin mir gesagt hat, dann kriege ich keine gute Note. Mhm. Selber denken, Dinge verknüpfen ist auch schwierig, weil wenn Chemie vorbei ist, fängt Deutsch an und die haben nichts miteinander zu tun. Das sind ja, ne, dieser Fächerkanon differenziert eine komplexe, verbundene Welt vermeintlich in so Schubladen. Und ganz in der Oberstufe fängt das mal an, dass Physik und Mathe und so zusammenkommen, so ein bisschen gefühlt. Aber ansonsten lerne ich ja, es gibt Schubladen und ich lerne in der einen Schublade das, in der anderen das. Das sind lauter Sachen, die ich dann mitnehme, unbewusst, die wir aber eigentlich genau anders brauchen. Dieses Vernetzen heißt, nee, es gibt eine ganze Menge Verbindung zwischen Chemie und Geschichte, meinetwegen, oder was auch immer, keine Ahnung. Also die Dinge, ne, sind sehr unterschiedlich, sind zusammenhängend und nicht unterschiedlich. Und abschreiben lassen ist eigentlich richtig cool, weil da entstehen manchmal ganz neue Sachen, wenn man sich austauscht und zusammen guckt, was der andere, die andere gerade da denkt und macht. Und Sachen in Frage zu stellen, die jemand mir erzählt und zu überprüfen, wäre eine Kompetenz, die wir an vielen Stellen gerade gut brauchen könnten. Und nicht
das
einfach
sind die
nur
unangenehmen Kritiker, die nicht so gern gesehen werden.
Genau. So, und das alles kommt, glaube ich, aus einem System, auch einem Bildungssystem, was wir gebaut haben für die Industrialisierung. Da brauchten wir genau das. Das ist halt sehr geprägt durch Taylor und Arbeitsteilung und was auch immer. Wir sind halt in einer anderen Welt und brauchen eigentlich ein Bildungssystem, was diese anderen Kompetenzen stärker prägt. Wahrscheinlich die Freundinnen von mir, die Lehrerinnen sind, die erschlagen mich jetzt demnächst, weil ich so vermeintliches Bashing auf das Bildungssystem mache. Das soll es gar nicht sein, aber ich glaube, die können nichts dafür.
Das ist ja auch nur Teil des Systems.
Es ist halt ein System, was wir gebaut haben, das können wir auch ändern. Und ich glaube, diese Wahrnehmung, dass man Systeme ändern kann, die brauchen wir auch noch ein bisschen mehr. Was machen wir konkret? Auch da viel reden, viel üben, auch als Führungskräfte, die wir ja sind, vorleben und erklären, was wir gerade machen, dass also dieses Experiment, was wir gerade gemacht haben, ein Experiment ist und dass es richtig cool ist, dass wir daraus was gelernt haben und was wir behalten und was wir wegfallen lassen und so. Auch regelmäßig, gerade in der Anfangszeit haben wir ganz viel damit zu tun gehabt, zu sagen, wir sind zwar Geschäftsführer, aber ja keine Götter. Also wir wissen nicht alles. Wir probieren auch Sachen aus. Wir stehen jetzt sozusagen gerade hier vorne, weil wir irgendwann mal Bock hatten, eine Firma zu bauen und andere hatten das nicht und jetzt sind wir halt hier und dann. Aber deswegen können wir ja nicht alles auf der Welt wissen und können. Nein, wir machen ganz viele Fehler und sind ganz oft unsicher und können gemeinsam bessere Lösungen finden. Also dieses drüber sprechen, klar machen, dass jemand an der Spitze eines Unternehmens in Anführungszeichen nicht automatisch alles besser weiß als alle anderen, nur manche Sachen vielleicht besser kann als manche anderen, nämlich Entscheidungen fällen und mutig sein, aber dafür manchmal auch gar nicht so mutig ist und so weiter. Also sprechen, transparent sein, klar machen, dass das gerade nicht ein Epic Fail ist, was wir da machen, sondern ein wertvolles Experiment, aus dem wir was lernen können und so weiter und so weiter. Das ist das, was wir versuchen, was auch mittlerweile ganz gut funktioniert, was aber gerade am Anfang auch für uns sehr schwer war, weil wir immer so gedacht haben, wieso wird das gerade nicht akzeptiert, was wir hier so sagen? Ja, weil natürlich die Menschen in ihrem virtuellen Rucksack im Kopf Sachen mitgenommen haben, wie jemand, der vorne steht und was sagt, der weiß das alles, weil das waren nämlich bisher Lehrer, ProfessorInnen, wie auch immer. Ich glaube, die Lösung ist ausprobieren, transparent machen, klar machen, was wir da gerade tun und warum wir das tun.
Ja, das ist doch ein gutes Vorschlusswort, aber ich gebe dir trotzdem noch das letzte Wort. Was würdest du Menschen, die hier zuhören, die sind, glaube ich, sehr, sehr bunt gemischt und wollen wissen, wie geht das denn mit Führung in Zukunft? Was könntest du denn noch mit auf den Weg geben?
Oh Gott, ich habe doch schon so viel mitgegeben.
Du hast schon so viel mitgegeben, ne? Das stimmt, du hast schon viel mitgegeben.
Also für mich
kann
ist
ja auch eine Art Zusammenfassung sein.
Ja, genau. Nein, also für mich gibt es ein paar ganz wichtige Worte im Kontext Führung und ich weiß, dass ich da mit manchen Leuten vielleicht kollidiere, die da eine andere Wahrnehmung haben. Und ich sage immer, das ist einfach nur meine Sicht auf die Welt und die kann ich anbieten und ich will nicht sagen, dass die einzig wahre ist und bestimmt ist. In manchen Kontexten ist auch deine Sicht super, alles gut. Aber meine wichtigen Worte sind, mit denen ich gerne führe und die mich leiten, sind Vertrauen. Ich habe grundsätzlich Vertrauen darin, dass wir gute Leute eingestellt haben, die richtig gut sind und die alle Bock haben, etwas zu erschaffen, was größer ist als sie selbst. Ich glaube, dass das ein ganz starker Motivator ist für Menschen, etwas zu tun. Sie wollen etwas machen, was größer ist als sie selbst und das wollen sie zusammen machen. Sie bringen alle Kompetenzen mit und ich habe großes Vertrauen darin, dass dieser Motivator und diese Kompetenzen richtig gut sind und richtig uns alle gemeinsam besser machen. Ich vertraue in Menschen. Cool. Wie gesagt, man kann auch sagen, will ich nicht. Ich glaube, dass Menschen doof sind. Das ist dieser Management X und Management Y Ansatz. Ich bin halt glaube eher, dass Leute was Gutes machen wollen und dass sie nicht Fehler machen wollen, sondern dass sie das derbe ärgert und wenn Fehler passieren, dann wollen sie daraus lernen und das besser machen. Deswegen habe ich Vertrauen darin, dass niemand aktiv bewusst seine Firma kaputt machen will, in der er arbeitet, sondern dass das irgendwie alles ganz schön gut wird zusammen. Vertrauen. Und das Zweite, was für mich ganz wichtig ist, ist das Wort Demut. Das klingt so ein bisschen in dem, was wir vorhin jetzt gerade vor deiner Abschlussfrage gesagt haben, Demut auch vor sich selbst als Führungskraft. Ich glaube, dass manche Führungskräfte zu Narzissmus und Egozentrik neigen, in manchen Branchen stärker als in anderen, in manchen Positionen stärker als in anderen, in manchen Systemen stärker als in anderen. Also man ist gefährdet als Führungskraft auch durch die Systeme dahin gebracht zu werden, weil man oft eine Bestätigung bekommt und Menschen sagen, du bist toll, weil du das die Rolle hast, die du hast. Und da immer demütig zu bleiben und zu sagen, nee, bin ich nicht. Also ja, manche Sachen kann ich gut, manche nicht. Und ich weiß, dass hängt mit dem Vertrauen zusammen. Wir sind eine Gruppe von guten Leuten und zusammen kriegen wir etwas hin, was ich alleine nicht hinkriegen würde. Also deswegen ist für mich Vertrauen und Demut sind zwei Seiten fast der gleichen Medaille. Demut bei sich selbst und Vertrauen in die anderen. Und das Dritte hängt damit auch zusammen, hatten wir auch schon als Element in unserem Gespräch gerade, experimentieren und lernen wollen. Und Lernen hat dann auch viel mit Unlearning zu tun. Also Dinge ganz bewusst auch wieder zu verlernen, die ich vermeintlich doch schon lange weiß. Also dieses Phänomen haben wir immer schon gemacht, haben wir schon probiert, klappt nicht und so. Also auch ganz bewusst Dinge, sogar welche, die vielleicht früher auch mal funktioniert haben, immer wieder in Frage zu stellen und immer wieder zu sagen, vielleicht geht's ja auch anders. Das, also alles ist, was gerade gut ist, ist so lange gut, bis ich was Besseres finde. Und ist nicht per se gut.
Tolle Tipps. Vielen Dank, Andreas, für dieses Gespräch. Ich wünsche dir mit deinen Projekten und mit der Firma viel Erfolg. Und ja, vielen Dank, dass du da warst.
Danke, Svenja, dass wir quatschen konnten. Fand ich richtig, richtig nett. Und vielleicht ja dann in 10 Jahren wieder oder so. Oder früher, gerne.
Oder bin ich längst in Rente?
Fürchte ich auch, aber dann treffen wir uns einfach in Rente.
Okay.
Nein, oder gerne auch früher. Also, okay. Das war toll.
Soll ich dir was verraten? Auch ich lerne in meinem Podcast immer wieder etwas hinzu. Da sind so viele spannende Gäste und auch dieses Mal hatte ich eine ganze Reihe von Erkenntnissen. Und ich hoffe, das geht dir ganz genauso. Wenn das so ist, dann wünsche ich mir, dass du mein Projekt, diesen Podcast abonnierst und mir folgst, wo auch immer du gerade bist. Natürlich ist es auch ganz, ganz besonders hilfreich, wenn du mir und uns 5 Sterne gibst. Das ist auf jeden Fall möglich bei Apple Podcast und bei Spotify. Auf den anderen Portalen freue ich mich natürlich auch über Kommentare und immer wieder, wenn du anderen diesen kleinen, aber feinen Podcast empfiehlst. Bis zum nächsten Mal und danke dir ganz herzlich fürs Zuhören.